der Jagd. Ja, Freunde, herzlich willkommen zum April-Podcast von Hand on Demand. Einige von euch haben es vielleicht gemerkt, den März haben wir geskippt. Wir hatten sozusagen Frühjahrspause, was den Podcast angeht. Aber wir sind wieder vollzählig, weil Ruven endlich aus seinen Flitterwochen zurück ist. Ruven, wie war's denn?
Ja, wunderbar. Ich wurde fast von Krokodilen gefressen, von Quallen getötet und... Ja, also wer es noch nicht dann jetzt weiß, ich war in Australien 3,5 Wochen und es war gut.
Du hast dich in die Gefahr begeben. Ich wäre ja eher so der Neuseeland-Freund, ne? Weil da gibt's ja irgendwie nichts, was einen umbringen kann.
Ja, also es war sehr spontan, verhältnismäßig sehr spontan für so eine lange Reise und deswegen habe ich auch nichts jagdlich gemacht. Aber es war trotzdem unfassbar schön. Und Neuseeland hätte ich dann auch gern gemacht, hat aber nicht mehr gepasst so spontan.
Ja, ja, dafür braucht man dann auch nochmal 2-3 Wochen.
Ja, ja, ja.
Da muss ich unbedingt hin. Also Neuseeland, klar, mit den Hirschen da, die ziehen mich natürlich an, weil die so groß und stark sind. Aber natürlich ist das alles so nicht so hundertprozentig echt, ne?
Also ja, es ist ja alles nicht heimisch da. Also auch in Australien, es ist ja kein, die haben keinen Schalenwild eigentlich.
Ich weiß gar nicht, ob oder inwieweit die Hirsche letztendlich da dann noch gefüttert werden, wenn sie in der freien Wildbahn sozusagen sind. Also es ist ja auch alles Privatland. Also ich glaube, es ist trotzdem alles eingezäunt irgendwo, außer diese Free-Range-Bereiche. Aber ich weiß gar nicht, wie die das Wild dann bewirtschaften, nachdem das dann ausgewildert worden ist. Ne? Am Anfang steht das ja immer auf so Farmen eher.
Ja. Also Australien, das kann ich dir sagen, hat keine Jagdkultur. Wenn du jetzt eine Jagdreise buchst, um dort unten zum Beispiel einen Samba-Hirsch zu schießen, dann musst du dir im Klaren sein, dass dich da nicht das jagdlich erwartet, was du vielleicht hier kennst, so als Erlebnis, sage ich mal, sondern kann unter Umständen sein, dass du hingehst und mit Technik nachts halt einen Hirsch schießt, irgendeinen.
Ja, das ist da eher so Schädlingsbekämpfung, ne? Auch mit den Kängurus und so.
Ja.
Was sie da haben, aber ja, in Neuseeland, das muss ich mir auf jeden Fall angucken, wir kennen da ja ein paar Leute, hier der Robin Maas zum Beispiel, der war ja Ewigkeiten da bei Venator Cardona Safaris, bei dem Duncan Fraser, der wüsste das jetzt alles, aber ich glaube, ich muss mir da selber mal ein Bild von machen und ich würde da schon gerne mal da oben durch die Berge und diese riesigen Hirsche, mein Vater war ja schon mal da vor einigen Jahren, der hat aber natürlich wie immer gesagt, ich schieße nur abnorm und dann hat er da so einen 11 Kilo Hirsch geschossen, der hatte aber nur eine Stange, also dann sind 11 Kilo schon ziemlich viel, das war dann irgendwie ja trotzdem ein ungewöhnlicher, ungerader 28 Ender oder so, glaube ich, sehr interessanter Hirsch, gibt sogar als Film, glaube ich, auf Hand on Demand dazu. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist das so, ist schon ein bisschen her. Naja, aber das steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Aber du bist heil zurückgekommen.
Ja.
Hast das auch sehr genossen. Eine kleine Auszeit. Braucht man ja auch mal hier und da. Und jetzt sind wir hier wieder in alter Frische im Hand on Demand Podcast. Was ist sonst so passiert? Was war los?
Ja, also wir hatten die unfassbarste Filmpremiere ever. Direkt am 1. April.
Ja, der heilige Gral, ne? Also mehr geht nicht.
Soll ich das mal einmal einspielen, oder?
Ja, mal gucken, ob die Leute es hier im Podcast verstehen.
Es gibt Trophäen, die sind außergewöhnlich.
Weidmannsheil, Weidmannsdank.
Und dann gibt es ihn. Den Bastbock. Majestätisch. Einzigartig. Der heilige Gral der Rehwildjagd.
Also diese Betonung auf der Bastbock, ist so unfassbar.
So heroisch und so episch und man denkt sich einfach nur so, oh nee, da ist irgendwas falsch.
Ja.
Irgendwas falsch. Und es haben auch nicht alle verstanden, habe ich das Gefühl. Ne? Also wir haben, ja du rufen ja auch, wir haben ja so WhatsApp-Nachrichten bekommen. Also wenn man so ein besonders gutes Reel macht, dann gibt's ja so Leute, die speichern sich das auf ihrem Handy und schicken das dann in ihren Gruppen bei WhatsApp rum. Ne? Und das ist in diesem Video auch passiert. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, Tim, hat sich da wieder ein Herr von und zu ein Scherz mit euch erlaubt mit diesem Video? Und aber auf Instagram wurde es auf jeden Fall krass gefeiert. Aber ich glaube, Ruben, am meisten haben wir es selber gefeiert, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Es war eine sehr spontane Idee, aber es war auch einfach so lustig. Und wir haben einfach aus dem Aprilbock das höchste Jagderlebnis gemacht, was es gibt.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Wir haben ja irgendwie telefoniert und wir machen ja ab und zu mal so Best of Hirschjagd, Best of dies, also so Zusammenschnitte aus Hand-on-Demand-Filmen. Und irgendwie sind wir auf diese Apriljagd gekommen und so unter uns ist dieses Bastbock-Thema ja sowieso so ein kleiner Insider. Also ich bin ja nicht so ein großer Bastbock-Freund und auch in der Hand-on-Demand-Familie scheiden sich da die Geister, ob man den Bastbock nun schießen darf oder soll oder nicht. Und so weiter. Und so allgemein ist ja unsere Einstellung, dass man sagt, so ja, also so kleine, schwache Jährlinge irgendwie, ja, die kann man auch im Bast schießen. Alle anderen Böcke sollte man dann doch mal irgendwie verfegen lassen. Ja, und dann habe ich irgendwann zu dir dieses magische Wort gesagt, ne? Habe ich gesagt, lass uns doch mal Abenteuer Bastbock machen. Und da hast du direkt gesagt, oh, das wird wild.
Ja, so ist es. Aber ich meine, das Thema ist ja, nichtsdestotrotz hat es ja auch einen gewissen Ernst. Wir haben es halt einfach nur jetzt völlig überspitzt dargestellt, aber ist ein Thema, da kann man sich auch gut streiten. Ne? Also ich hätte auch fast schon ein bisschen Bock, mich mit dir mal darüber zu streiten, so richtig.
Ja, komm, leg los, komm. Ich bin bereit, ne? Ich bin bereit.
Ja. Ja, zumindest, ich war ja auch am 1. April jetzt jagen, bei mir in meinem eigenen Revier in NRW. Habe auch morgens einen Schmarri geschossen. Ich habe es auch direkt hochgeladen, ein Video. Und ich war sehr überrascht. Ich hatte sehr viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die sagen, ist jetzt nicht so böse gemeint. Ich wollte dich nur mal freundlich darauf hinweisen. Aber die Allgemeinverfügung für diese Jagdzeitenvorverlegung im April, die ist ja ausgelaufen. Und nicht, dass du jetzt da so was Falsches machst, so, ne?
Okay.
Und dann ist mir wirklich aufgefallen, dass das Land NRW großflächig zurückgerudert ist. Also in den Revieren, in denen das die letzten Jahre möglich war, ist das jetzt nicht mehr möglich, den Bock und das Schmarri im April zu bejagen. Diese Schonzeitenvorverlegung war ja sowieso nur zeitlich begrenzt. Aber ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass das noch verlängert wird.
Ja, also da muss ich jetzt erstmal kurz klatschen. Das finde ich super. Gibt ja doch noch vernünftige Menschen. Und dir wird jetzt der Jagdschein entzogen, gehe ich mal von aus.
Und jetzt können wir uns streiten, verdammt nochmal. Nee, also wie gesagt, ich habe nichts falsch gemacht rechtlich. Ich habe bei mir im Revier die Freigabe auf Rehwild. Tatsächlich gab es ja in Nordrhein-Westfalen diese, also auch in allen anderen Bundesländern, aber vor allem in Nordrhein-Westfalen, diese Schadensereignisse, dass der ganze Wald flöten gegangen ist, ist ja jetzt nichts Neues mehr. Und ich glaube, das Land hatte festgelegt, dass es 130.000 Hektar Schadfläche gibt in Nordrhein-Westfalen, auf denen sozusagen der Bock und das Schmarri bejagt werden darf im April.
Und da warst du drin. Jetzt,
ja, genau. Waren ja auch fast alle drin eigentlich. Fast alle Kreise mehr oder weniger hatten. Selbst im Münsterland gab es Kreise, wo das möglich war. Und jetzt hat das Ministerium plötzlich diese Flächen reduziert auf, ich glaube, 40 oder 80.000 Hektar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall erheblich reduziert und ist da eben zurückgerudert. Und auch im RWJ, dem Rheinisch-Westfälischen Jäger, das ist das Mitteilungsblatt des Landesjagdverbands, steht da ein kleiner Artikel zu drin. Man spricht jetzt hier von Nierenfett, was im April bei den Rehen so niedrig ist und rudert da wirklich wieder zurück. Und das finde ich rückständig, ehrlich gesagt.
Rückständig?
Ja, finde ich rückständig.
Warum?
Ich mach's mal kurz. Ich fordere nicht nur, dass die Jagdzeit vorverlegt wird, meinetwegen auf den 15. April, sondern auch, dass die Jagdzeit im Juni und Juli völlig auf Pause gesetzt wird. Nicht nur für Rehwild, sondern auch für andere Schalenwildarten. Ist jetzt vielleicht für Feldjagden so ein Thema, da müsste man trotzdem auch Frischlinge weiter jagen bedürfen, vielleicht auch Überläufer.
Ja, also nur um dich richtig zu verstehen, willst du jetzt eine Jagdzeitenverlängerung oder eine Schonzeitverkürzung?
Ich möchte, dass man im April jagen darf, also erstmal die Jagdzeitenverlängerung sozusagen. Und dann möchte ich aber auch gleichzeitig, dass die Jagdzeit an anderer Stelle verkürzt wird, nämlich in den Sommermonaten. Diese Argumentation, dass das Nierenfett bei den Rehen im April so niedrig wäre und die haben jetzt ja, die sind völlig abgemagert im Winter und die brauchen jetzt Ruhe, das lasse ich nicht gelten, denn zum einen ist es wissenschaftlich bewiesen, dass das Rehwild ab März eine erhöhte Aktivität aufweist. Dann haben wir das Thema mit der Vegetation, die im Mai vielerorts eine, ich sag mal, effektive Jagd eigentlich sehr schwierig macht. Und dann kommt ja auch das Jungwild. Dann kommen die Kitze, dann kommen die Kälber, dann kommen die Frischlinge. Und warum jagen wir dann im Juni zum Beispiel und im Juli, wenn das Wild eigentlich dann die Ruhe braucht, die Aufzugszeit des Jungwildes?
Ja, also grundsätzlich würde ich dir da recht geben. Ich glaube, es ist dann schon immer noch ein bisschen abhängig davon, wo man jetzt jagt. Also wo in Deutschland vielleicht oder in welcher Höhenlage oder in Waldrevieren und in Feldrevieren. Das ist dann ja immer noch ein bisschen was anderes, was natürlich auch schade drum wäre ein bisschen, weil die Jagd so besonders im Juli oder im Sommer ist natürlich auch eine schöne Jagd.
Ne? Ja, also klar.
Im T-Shirt da zu sitzen und man wäre dann natürlich sehr eingegrenzt. Ne? Also im Sommer bejagt man ja auch relativ viel oder gut das Schwarzwild, weil die Tage ja einfach länger sind und man sie öfter sieht. Und dann kann man natürlich mehr mitnehmen. Ne? Dann kann man ein Stück Rehwild schießen, ein Stück Schwarzwild schießen. Und die Chance, Beute zu machen, insgesamt ist dann natürlich höher. Man würde sich natürlich viel Zeit wegnehmen. Auf der anderen Seite muss man beim Rehwild sagen, klar, den Bock kann man natürlich erlegen. Aber zum Beispiel so Schmalrehe im Juni, Juli ist halt wirklich auch eine schwierige Geschichte. Ne? Also ich würde sagen, in dieser Zeit passieren definitiv die meisten Fehlabschüsse, was Schmalrehe respektive Ricken dann angeht. Ja, da muss man schon aufpassen. Von daher würde das wildbiologisch sehr wahrscheinlich Sinn machen, da würde ich dir zustimmen.
Und jetzt hast du ja auch was angesprochen, nämlich da fehlt einem die Zeit und es kommt darauf an, wo man ist. Und jetzt siehst du ja sofort, man ist ja in so einem Dilemma. Die Reviere sind nicht nur so verschieden, dass die Jagdzeiten eben einfach unmöglich sind, so zu definieren, dass sie auf jedes Revier in diesem Bundesland passen. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn du jetzt sagst, wir jagen nur von, weiß nicht, Mai bis Juli, dann gibt's halt Leute, die haben mega Schwierigkeiten, ihren Abschuss zu erfüllen. Und ich rede jetzt nicht von dem 100 Hektar Revier, wo du, sag ich mal, in Anführungszeichen eher aus Selbstzweck jagen kannst, weil es einfach schön ist, den Bock im Mai zu schießen, den einen. Es gibt ja auch Reviere, die müssen halt 10 oder 20 oder 30 Böcke schießen, sag ich mal, weil sie so groß sind. Und die haben ja auch Schwierigkeiten dann. Der Kernpunkt eigentlich, weswegen ich das so schwierig finde, dass jetzt man die Böcke und Schmare nicht mehr im April jagen kann, zumindest auf breiter Fläche, ist der, dass dem Jäger jetzt die Eigenverantwortung genommen wird. Wir sind doch im Prinzip gut ausgebildet. Wir sind alle Experten mit dem grünen Abitur. Warum kriegt der Jäger jetzt nicht sozusagen die Kompetenz selbst in die Hand gelegt und darf selber entscheiden, wann er denn wirklich jagen geht? Kann ja trotzdem jeder sagen, nee, brauche ich in meinem Revier nicht. Mache ich nicht. Ich warte bis zum Mai. Meinetwegen auch bis zum 15. Mai. Da kann er warten, bis er ja, wieder lustig ist.
Macht ja beispielsweise deine Freundin Lina so, ne? Also die dürfen jetzt auch schon jagen und sie hat aber gesagt, nee, wir jagen aber erst ab 1. Mai.
Genau, in Niedersachsen darfst du auch ab dem 1. April jagen. Sie jagt in einem ganz klassischen Feldrevier. Da gibt's auch ein ganz bisschen Wald und so. Aber im Feldrevier sehe ich auch genauso. Wenn ich ein Feldrevier hätte, ich würde auch nicht im April jagen. Weil den Schonzeitgedanken, der ist ja absolut richtig. Das Wild soll Schonzeit haben. Und deswegen habe ich auch selber gesagt, zum Beispiel bin ich für die Jagdzeitenverkürzung in den Sommermonaten. Wenn du halt an anderer Stelle die Jagdzeit verlängerst, finde ich es sinnvoll, die Jagdzeit auch irgendwo zu verkürzen. Und das ist ja auch wieder schwierig, weil jetzt gibt es die Feldreviere, die sagen, okay, jetzt habe ich ja plötzlich nur noch so ein bisschen Mai. Also warum dann nicht sogar vielleicht dem Jäger noch mehr Eigenverantwortung geben?
Ich überlege gerade, wie wir es hier in der Eifel machen würden. Also wir haben in einem Revier von uns haben wir relativ hohe Abschussquoten, die wir beim Rehwild erfüllen sollen, was auch wirklich schwierig ist, die zu erfüllen, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn man sich da Mühe gibt. Da würde es uns natürlich schon helfen, im April schon zu jagen. Besonders wir sind hier nahezu nur Wald. Man kann sich vorstellen, wie das hier im Mai in der Eifel aussieht. Das ist meistens eine grüne Hölle. Da kann man relativ wenig sehen. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, kann man noch alles sehen, also es wäre viel einfacher, Rehwild zu erlegen. Ja, also wenn man viel Rehwild erlegen soll, macht es meiner Meinung nach definitiv Sinn, im April zu jagen. Wenn man den Druck nicht hat, dann reicht es vollkommen aus, auch im Mai zu jagen. Vielleicht dann auch sogar im Juni und Juli gar nicht. Und dann erst wieder Richtung Herbst-Winter-Abschüsse zu tätigen. Ne? Es kommt immer auf den Druck an.
Ja.
Es gibt ja auch Gebiete oder teilweise gibt es ja auch in Revieren Gebiete, wo gesagt wird, die schonen wir das ganze Jahr. Da wird grundsätzlich nie gejagt, ne? Also so ein Einstand von, weiß ich nicht, 100 Hektar oder sowas, so ein kleines Gebiet im Revier, wo man sagt, da lassen wir immer komplette Wildruhe.
Ja.
Das geht ja auch so. Das muss natürlich an der Stelle der Forst natürlich dann auch mitmachen, obwohl bei uns das relativ eindeutig ist, da wo immer komplette Wildruhe herrscht, also wir haben solche Wildruhezonen, sind im Grunde eigentlich auch die wenigsten Schäden. Ne?
Also wenn das gerade das Rotwild ja auch auf der Wiese stehen und esen kann, steht es halt in der Zeit nicht im Wald und ist da. Ne? Das ist ja ganz klar.
Was sagst du denn zu der Theorie, habe ich vor kurzem noch in einem Video gesehen, da wurde gesagt, also Rehe auf Freiflächen zu schießen ist eigentlich ein No-Go, man sollte Rehe ausschließlich im Wald bejagen.
Na gut, jetzt ist ja die Frage, Freifläche im Wald, was ist damit zum Beispiel? Oder meinst du jetzt das Feld?
Da nicht, also grundsätzlich nicht auf Äckern, Wiesen, Feldern, sondern wirklich nur im Wald.
Grundsätzlich in der Theorie klingt das eigentlich gut, aber ich glaube, es ist halt sehr praxisfern. Denn wenn du zum Beispiel überlegst, du hast jetzt 50 Hektar große Dickung, weil da halt vorher mal Kahlschlag war oder Käfer oder was auch immer, ist jetzt eine große Dickung, da sind die Rehe drin, aber wie willst du darin schießen? Und dann kommen sie da raus in das angrenzende Feld oder so. Manchmal halt schwierig in der Praxis.
Ich meine, beim Reh ist es ja auch anders als jetzt beim Rotwild, ne? Also das Rehwild als Konzentratselektierer, das braucht ja auch das eine wie das andere, ne? Also ja. Du kannst ja ein Reh nicht dazu bringen, dass es nur ausschließlich sich jetzt auf Waldwiesen ernährt, sondern es wird ja trotzdem noch andere Dinge fressen müssen. Beim Rotwild ist es ja nicht ganz so, ne?
Ja, klar. Es gibt mit Sicherheit ja auch Reviere, die haben zum Beispiel 100 Hektar Wald, 100 Hektar Feld. Und da wäre es halt wirklich völlig widersprüchlich dem Schonzeitgedanken und der Wildbiologie zu sagen, okay, 1. April, ich dürfte jetzt hier theoretisch jagen, ich gehe jetzt mal schön in mein 100 Hektar Feld, wo halt wirklich nur Wiese ist und schieße halt da Rehwild, weil es einfach ist. Könnte man ja machen, aber das ist dann wirklich völlig...
Das wäre dann wieder Jagd auf Druck einfach, ne? Weil man weiß, okay, man muss unglaublich viel schießen, man schafft es im Wald nicht. Gut, dann entnehmen wir schon mal in den Außenbezirken oder Freiflächen dann das Wild, ne?
Und das ist auch das, was ich halt völlig kontraproduktiv finde und auch nicht das, wofür diese Apriljagd gut ist. Also in meinem Revier zum Beispiel jage ich ja nur an diesen Käferflächen, Schadflächen, wie auch immer. Und ich habe auch einen Waldteil in meinem Revier, das ist eigentlich ganz schön geteilt. Und da lasse ich komplett Ruhe jetzt, da wird nicht gejagt. So kann man das auch ganz gut gestalten. Und wenn jetzt diese Apriljagd auch für mich sozusagen wieder flöten gehen sollte, wenn ich mir das vorstelle, dann ist das schon für mich schwieriger, weil ich unflexibler in meiner Jagdstrategie werde. Also deswegen, ich fordere wirklich, ich fordere im Prinzip eine Änderung der Jagdzeiten.
Hier heute live ja. Im Antonymann-Podcast fordert Rufen eine Änderung der Jagdzeiten. Okay.
Eine Anpassung der Jagdzeiten und zwar nicht nur, dass sie einfach nur verlängert werden in April, sondern dass sie auch im Sommer verkürzt werden.
Den Link zur Petition findet ihr dann in der Videobeschreibung. So in der Podcast-Beschreibung, Entschuldigung. Ja, aber Ruben, um auf den heiligen Gral der Apriljagd zurückzukommen, der Bastbock.
Ja, ja.
Oder der Bastbock.
Der Bastbock.
Was sind denn deine Abschlusskriterien für einen Bastbock? Also Bastböcke gibt es ja im Grunde nur im April. Die gibt es ja ansonsten nicht. Ne? Was würdest du sagen, was ist okay als Bastbock?
Also ich bin ehrlich gesagt da relativ schmerzfrei. Und es kommt auch dann drauf an, würde ich sagen. Denn es hängt auch davon ab, jage ich jetzt in meinem eigenen Revier auf der Schadfläche auch im Interesse des Grundbesitzers, des Waldbesitzers, der ich auch selbst sein kann, oder jage ich halt jetzt wirklich auf den Bock im Feldrevier oder so. Und da hätte ich halt auch keinen Spaß, jetzt irgendwie Anfang Mai oder im April einfach rauszugehen und einen Bassbock zu schießen, wenn mir am 1. April beim eigenen Revier ein Bassbock kommt, den würde ich erlegen. Zumal ja auch die Trophäengüte nicht außerkräftig ist, finde ich, bei der Rehwildselektion.
Na, weiß ich nicht, Ruf. Da bin ich aber schon mal anderer Meinung. Aber jetzt kommt dir da so ein zweijähriger Sechser schon über Lauscher hoch auf, so richtig in Bastmontur. Was tust du?
Es kommt drauf an, würde ich sagen. Also ich kann mir auch vorstellen, den unter gewissen Umständen zu erlegen. Ob ich jetzt daran Freude hätte und sagen, da bin ich jetzt mega stolz drauf, das ist jetzt eine super jagdliche Leistung, das ist es garantiert nicht. Es ist halt an manchen Stellen halt auch angebracht, sag ich mal. Und wenn dann aber das so weit ist, dass diese ganzen Schadflächen im Wald, sag ich mal, gesichert sind, dass die Verjüngung steht und dann kannst du auch wieder sagen, okay, jetzt gibt es halt nicht mehr diesen Druck, jetzt lasse ich diesen Bock auch mal laufen, habe ich jetzt keine Freude dran und sehe den vielleicht in ein paar Jahren wieder. Und schieß mir halt dafür lieber ein Schmalreh zum Beispiel oder so.
Also ich muss sagen, wir waren ja letztes Jahr auch bei Lukas in Brandenburg zum Hoodwee. Da waren ja auch im April dann alle Böcke frei im Wald. Im Feldbereich nicht, aber im Wald waren alle frei, egal ob Bast oder kein Bast. Und da habe ich ja zwei Bastböcke geschossen. Ne? Also zwei Jährlinge, einer ja. So, keine Ahnung, so 3-4 Zentimeter irgendwie auf, ganz, ganz schwach auch vom Bildkörper und noch so ein Mini-Gabler, auch nur so 4-5 Zentimeter irgendwie auf. Also das sind so vertretbare Böcke, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich irgendwo eingeladen bin zum Jagen, da erlege ich auch die. So, hier bei uns im eigenen Revier würde ich in meinem Leben keinen Wassermob erlegen, ne? Also absichtlich.
So. Ja. Wobei, ich fand das auch eine gute Regelung bei Lukas, weil er hatte ja auch, die haben ja auch sehr große Wiesenflächen, wo du ja auch sagen kannst, das Rebel lebt da nachweislich wirklich nur in der Wiese. Und da gab es ja auch schon wieder andere Freigaben. Da hieß es eben, dass da solche Böcke, die jetzt irgendwie in Anführungszeichen Zukunftsböcke sind, halt diesen klassischen Bock, den du halt stehen lässt, sag ich mal, dass der auch da eben stehen zu lassen ist und dafür halt wirklich der schwache Jährling oder eben der alte reife Bock zu schießen ist. Letztendlich muss man aber sagen, was ja auch häufig vergessen wird in der Debatte, dem Bock ist das halt völlig egal. Das ist halt reine Sache von uns Jägern, ne? So eine Weitgerechtigkeitssache. Mhm. Man wird ja auch schnell als nicht weitgerecht dargestellt, wenn man dann diesen Bassbock schießt. Wobei ich halt auch sage, man muss manchmal auch ein bisschen mehr das größere Ganze sehen. Und das hat auch, finde ich, nichts mit Schädlingsbekämpfung zu tun. Genauso halt wie uns auch Belange der Forstwirtschaft angehen, gehen uns ja auch Belange der Landwirtschaft an. Und andersrum, die Leute schießen im Feld die Sauen, wenn der Landwirt kommt und sagt, ich habe hier Schaden. Da ist das alles, sag ich mal, normal akzeptiert, aber halt im Wald, wo du ja auch eine forstliche Kultur hast, wo du den Schaden aber nicht so siehst, wo er nicht so offensichtlich ist wie im Feld, ist man halt dann plötzlich als Waldjäger, ne, der Buhmann, wenn man jetzt zum Beispiel im April jagen geht. Und da fehlt mir manchmal so ein Stück weit die Sachlichkeit. Und ich finde, es geht ja auch gar nicht bei der Apriljagd darum, jetzt irgendwie die Strecke insgesamt zu erhöhen. Das Wild jetzt irgendwie auszurotten oder halt, weiß nicht, respektlos zu bejagen, sondern es geht darum, einfach die Jagdzeit oder die Strecke in einer anderen Jagdzeit zu machen.
Aber es gehört ja auch zur Ehrerbietung dem Wild gegenüber, dass man sich bei einem Bock die Trophäe abkocht und auch an die Wand hängt. Würdest du dir jetzt so einen kapitalen Bastbock an die Wand hängen?
Nee, aber ich bin auch ehrlich mit dir, ich hänge mir auch nicht jeden Jährling an die Wand. Es liegt zum einen auch daran, weil ich viel erlege und ich habe auch hier am Dachboden Kisten, wo Trophäen drin sind. Man kann sich auch nicht alle Trophäen aufhängen, das geht nicht. Klar, ich koche mir auch gerade von Böcken, die mir gefallen, die ich irgendwie interessant finde, aber auch jetzt nicht unbedingt aus Sicht der Trophäe, sondern auch aus Sicht des Erlebnisses.
Man kann sich schon alle Trophäen aufhängen. Also ich habe da schon noch so ein paar Plätze gesehen bei dir, ja, wo du wohnst, wo man noch so einen kleinen Jährling aufhängen könnte. Das wird schon auch gehen.
Also jetzt gerade sitze ich hier in meiner Wohnung, wo ich sehr viel Dachschrägen habe vor allem und da ist das dann doch schwierig.
Da muss man sich Konstruktionen überlegen.
Aber ich habe mal, ich hab wirklich tatsächlich ein Beispiel für dich. Ich habe in meinem eigenen Revier. Der erste Bock, den ich geschossen hatte, war ein kleiner Knopfbock. Und den musste ich mir lange arbeiten. Ich hatte vorher mit vielen Freunden auch bei mir gejagt. Die habe ich einen Vortritt gelassen. Die haben zuerst halt was erlegen dürfen. Und ich habe halt wirklich so einen richtig kleinen, klassischen Knopfbock Ende Mai erlegt. Verfickt. Und den habe ich mir abgekocht und habe ich mir auch aufbewahrt, weil das für mich halt ein schönes Erlebnis war. Der erste Bock im eigenen Revier ist für mich was Besonderes.
Ja, klar.
Wiederum habe ich aber auch Trophäen schon geschossen, die stärker sind als dieser kleine Knopfbock, die ich mir nicht abgekocht habe, weil es auch irgendwie jagdlich jetzt nichts war, was irgendwie so außergewöhnlich war, wo du vom Erlebnis her sagen würdest, okay, das ist was Prägendes gewesen und trotzdem habe ich dieses Stück Wild nicht irgendwie respektlos behandelt oder dem vielleicht keine Ehrbietung gegeben, meiner Meinung nach zumindest. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Einstellungsfrage. Mhm. Aber auch gerade, wenn du jetzt ein Revier hast, wo du mehr schießen musst, weil es einfach größer ist oder so, dann kommst du irgendwann an den Punkt, ja, der 50. Jährling. Ne?
Ja, es ist natürlich ein bisschen Heuchelei dabei. Ne? Man kocht sich ja jetzt auch nicht von einem Schmalreh das Haupt
ab, ja, eben,
und genau. Macht sich auf ein Brett. Ne? Das ist schon so. Und wenn ich jetzt, ja, jeden Jährling irgendwo, der geschossen wird, den lasse ich auch nicht abkochen. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber letztendlich die Ehre, die man dem Wild erweist, passiert ja auch in erster Linie dann erstmal so, währenddessen man das Wild überhaupt hegt und sich darum kümmert und anschließend dann, wenn man es geschossen hat, dann mit Erlegerbruch, letzter Bissen und so weiter und so fort. Ne? Also dieses, ob es dann aufgehangen wird oder nicht. Ich würde sagen, nach Möglichkeit sollte man es schon machen. Aber natürlich, das Jägerleben ist lang und wenn man viel jagt, kann ja nicht jeder irgendwie ein Schloss haben, was er dann irgendwie vollhängen kann. Ne? Also das ist einfach so.
Ich finde es zum Beispiel auch super, wenn man zum Beispiel in der Gegend Jungjäger hat oder so oder halt einfach Leute, die sich auch mega freuen. Und wenn jetzt auch gar kein Druck da ist, dann kannst du den Leuten sagen, hast du Lust und möchtest diesen Bock schießen? Ich weiß, du freust dich darüber. Ja. Dann geh du doch hin und schieß den Bock, bevor ich halt hingehe und dann sage, okay, ich schieße jetzt und koche hier nicht ab. Aber ich weiß halt, dass unser Jungjäger zum Beispiel daran Freude gehabt hätte. So.
Ja, ich habe zum Beispiel ja mit Tammy, unserer Mitarbeiterin bei Hunt on Demand, habe ich ja vor 2 Jahren auf dem Hutui hier in der Eifel, waren wir zusammen jagen und ich habe einen kranken Bock geschossen auch ein, ja, es war so ein Zweijähriger, schätze ich. Und das war das erste Stück, wo sie eben dabei war, das erlegt worden ist. Den habe ich dann abgekocht, auf dem Brett gemacht und habe ihr den dann als Erinnerung daran geschenkt. Ne?
Ja, ich war ja dabei, ich weiß das noch, und das war, fand ich, auch eine sehr starke Geste, weil Tammy hat sich ja so unfassbar darüber gefreut. Für sie war das halt was ganz Großes, von hohem emotionalen Wert. Und das zeigt halt, finde ich, dann, dass es auch so ein bisschen drauf ankommt. So.
Ja, man kann viel aus Trophäen machen, außer Knöpfe. Ist einfach so. Ne? Ich meine, am Ende, das ist ja auch immer ein Problem, wenn alte Jäger sterben, ne? Das passiert ja leider auch, dann hinterlassen die ja manchmal wirklich da Hirsche ohne Ende, Böcke ohne Ende, und die, ja, Hinterbliebenen fragen sich dann, was mache ich denn damit? Ne? Ja. Und da sind die Möglichkeiten wirklich begrenzt, weil ein Museum will sie nicht haben. Es gibt Trophäen noch und nöcher. Und ja, ein paar kriegt man dann vielleicht noch an irgendwie Bekannte verschenkt, die es schön finden, sich an die Wand zu hängen. Aber ich habe selber mal probiert vor, oh, da war ich, weiß ich nicht, glaube Anfang 20 oder so, da wollte ich mit einem Freund so ein Business aufmachen und eben diese Trophäen künstlerisch bearbeiten mit verschiedenen Farben. Man kennt das heutzutage, dass die dann so Gold oder Silber und so weiter sind. Und das wollte ich vor 15 Jahren schon machen. Und wir haben dann auch so ein paar Nachlässe uns organisieren können, weil mit meinen eigenen Trophäen wollte ich das natürlich nicht machen. Die Idee war, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, das hätte auch funktioniert. Problematisch war dann nur, dass mein Kumpel dann ausgewandert ist, aus anderen Gründen, und das dann gar nicht zustande gekommen ist, leider. Aber ich glaube, heute machen das einige sogar einigermaßen erfolgreich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber sowas kann man eben auch daraus machen. Ne? Man könnte zum Beispiel vielleicht auch irgendwie an eine Grundschule oder einen Kindergarten irgendwie die Sachen verschenken und da ein Kunstprojekt draus machen. Wäre ja auch so eine Idee für so eine Waldschule, gibt's ja auch vielleicht. Kann man das mal aufgreifen, dass vielleicht auch so ein bisschen künstlerisch an das Thema Jagd und Knochen irgendwie geführt wird. Also fände ich jetzt auch nicht schlecht. Also in der Schule hätte ich da einen riesen Spaß dran gehabt, wenn da so 30 Böcke, Muffel oder irgendwas gewesen wäre, die man dann so künstlerisch sich damit beschäftigt hätte, um das mal so in der Hand hat und das fühlt, was das eigentlich ist. Und dann dadurch entsteht natürlich dann auch ein großes Interesse. Vielleicht machen wir da mal so eine Aktion rufen, wo ich jetzt gerade drüber rede. Die Idee ist mir jetzt gerade erst gekommen, aber ich glaube, das könnte gar nicht so schlecht sein, oder?
Ja, definitiv. Und du musst ja auch mal aus der Perspektive des Städters schauen. Jemand, der halt in der Stadt aufwächst, der hat ja gar nicht die Möglichkeit, Natur so richtig zu erleben, ne? Und klar, es gibt Tierparks hin und her, aber allein dann so ein Trägerpräparat mal zu sehen und mal halt zu sehen, wie groß ist eigentlich so ein Tier, wie sieht das aus, die Augen, die Lichter. Du sagst es, es macht das so greifbar, ne? Dieser künstlerische Aspekt, den sieht man mittlerweile auch in vielen Restaurants oder auch in Privathaushalten. Eine Verwendung findet man also insofern immer für die Trophäe, glaube ich.
Also ich behalte mir die Idee auf jeden Fall im Kopf. Ich glaube, das könnte wirklich ein schönes Schulprojekt sein, wo man Kinder wirklich näher an die Tiere, auch wenn es tote Tiere sind, mit denen sie dann arbeiten, aber wo man einfach Interesse wecken kann. Für was ist das eigentlich? Ich kann mir das total gut vorstellen. Und ach, da sind die Augen oder ist da die Nase und was ist das eigentlich? Guck mal, die Zähne und so. Ich glaube, ja, jüngere Kinder finden das super interessant. Die Arschkarte hat dann natürlich nur das Kind, was den Bastbock kriegt, ne? Das ist dann natürlich blöd.
Aber ich hätte auch noch eine interessante Frage für dich. So ist jetzt natürlich super theoretisch, aber jetzt stell dir mal vor, es gibt einen Jäger, der geht nachts raus und macht super viel Jagddruck auf sein Wild und jagt halt wirklich nicht so nachhaltig, sag ich mal, und schießt bei Nacht mit Vorsatzgerät einen wunderbaren, weiß ich nicht, starken Sechser, meinetwegen auch Alt und Kapital. Mhm. Aber aus jagdlicher Sicht halt voll die Katastrophe. Und er geht hin und kocht ihn sich ab und kriegt einen Ehrenplatz. Und dann gibt's einen Jäger, der hat den Bastbock da stehen und er hegt ihn halt und er hat dann eine Wildwiese und Jagdruhe und hin und her und wird dann ganz sauber vom Ansitz erlegt mit Schalldämpfer und danach aber halt nicht präpariert. Welcher von den beiden Böcken war jetzt der weitgerechtere?
Ja, da wäre ich tatsächlich bei Option 2, muss ich sagen. Also mit Nachtsichttechnik Böcke erlegen, da bin ich raus.
Ja, und da sieht man halt, es ist halt nicht einfach nur das, was hinter mit der Trophäe passiert, ne?
Es ist ein Zusammenspiel der Weitgerechtigkeit, Ruben. Das ist ganz, ganz schmaler Grat.
Ja, ist auch schwer zu definieren, ne?
Also. Naja, Ruben, das war auf jeden Fall unser Ausflug in das Thema Bastbock. Abenteuer Bastbock, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch gerne mal an auf Hand on Demand. Das ist doch recht unterhaltsam am Anfang. Aber nachher gehen wir natürlich darauf ein, wieso die Jagd im April unter Umständen Sinn machen kann. Ne? Und das Thema Jagdschein, Jagdzeitverlängerung oder Schonzeitverkürzung, das müssen wir noch klären.
Ist gefordert jetzt hiermit.
Ist gefordert.
Es gibt ja nicht nur die Rehe, die jetzt interessant sind, es ist ja auch unter anderem das Schwarzwild zum Beispiel.
Ja. Das Schwarzwild ist auch relativ aktiv momentan.
Ja, das passt ganz gut, weil du sagst Aktivität. Ich schicke dir mal gerade bei WhatsApp nebenbei ein Video. Mhm. Und da bin ich mal sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Das Video geht jetzt in diesem Moment raus, ist aufgenommen worden am 29. März in meinem Revier bei allerbestem Licht.
Mhm. Okay, ich guck's mir mal an. Ist das mit Ton?
Ja,
das
ist mit Ton.
Okay, ich mach mal an. Das ist doch ein kleines Keilerchen da vorne.
Aber was tut es da?
Was tut es da? Das sieht irgendwie ziemlich rauschig aus, nicht?
Ja, hast du die Bache hinten gesehen?
Eieiei, das sind aber pralle Klötze. Der platzt ja.
Der platzt, ne?
Das ist der Wahnsinn, ich muss nochmal gucken. Uiuiuiui, ja, der Keiler ist richtig wild, der hat richtig Bock.
Ja.
Halleluja.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen rechnet, heißt das, es gibt im August Frischlinge. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber allgemein dieses Jahr, ich denke bedingt durch die sehr gute Masse im letzten Jahr, wird es richtig Sauen geben. Also ich habe eine Bache im Revier, die hat 11 Frischlinge und auch diese kleinen Überläuferbachen, die jetzt gerade zu Überläufer geworden sind, haben teilweise schon Frischlinge im Gepäck. Zwar nicht ganz so viele, aber wird ein gutes Sauenjahr, oder? Wie siehst du das?
Ich gehe auch schwer davon aus. Also es war ja auch ein recht entspannter Winter. Vor allen Dingen war jetzt hier im Frühjahr ja relativ wenig Regen auch. Also ohne, dass es jetzt eine große Trockenperiode war, aber es war nicht nass. Und ich glaube auch, dass es dieses Jahr massiv viele Sauen geben wird. Und da müssen wir wieder viel, viel arbeiten in den Drückjagden rufen.
Ja, die Drückjagd des Jahres kann kommen.
Uiuiui. Ja, und da bin ich wirklich richtig gespannt, weil wir haben ja wirklich unfassbar diszipliniert gejagt auf der letzten Jagd. Die Reimanns haben es ja gesagt, das war der schönste Jagdtag oder allgemein die schönste Jagd so unseres Lebens, was die Strecke angeht. Und ich glaube, die Drückjagd des Jahres dieses Jahr wird heftig.
Ja, wenn es noch den Zuschauern geht, es waren ja einige Kommentatoren dabei, die haben uns ja schon unterstellt, es ist eine rücksichtslose Sauenzucht in Zeiten von ASP, ja vollkommen unverantwortlich, aber da sieht man mal, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ne?
Ich glaube, wir machen das schon vernünftig.
Ich glaube auch.
Und man sieht es ja auch jedes Mal, wenn dann die Drückjagd des Jahres läuft, also ihr seht ja alle vollumfänglich, was da passiert. Das ist jetzt kein Zoo, was die Sauen angeht. Also weder ist da ein Zaun noch sonst irgendwas, die Nachbarn jagen auch scharf, also nur weil das eine Revier vielleicht mal weniger jagt, bedeutet das ja nicht, dass an anderer Seite die Sauen geschossen werden. Also die bewegen sich ja auch ein bisschen.
Ja, und man muss halt auch eben ganz klar festhalten, was vor der Drückjagd geschossen wurde, das fällt halt nicht mehr auf der Drückjagd. Ne? Und das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Intervalljagd bei den Reimanns, die Drückjagd macht die Strecke.
Wie einst Friedrich Reimann mal sagte, man kann eine Sau nur einmal totschießen.
Ja, wobei, ich habe jetzt ein Video gesehen auf Instagram. Ich weiß nicht, ob das ein Fake war, also so ein April-Scherz, aber
ja. Da
haben die ein Wildschwein angeboten für Erlegerfotos. Also ein lebendiges Wildschwein. Und dann siehst du dieses Video, die halten da die Sau an den Tellern und posieren, die liegt. Und plötzlich steht diese Sau auf und geht ganz entspannt aus dem Bild raus.
Also ich glaube, es war wirklich kein Fake, sondern es ist einfach so eine Sau, die dann mal so per Hand aufgezogen wurde. Ne? Und dann haben sie es, aber witzig, also ja. Fand ich sehr unterhaltsam, das Video. Weil man denkt sich auch nur so, hä? Ist das jetzt hier irgendwie animiert oder was? Aber es sieht doch irgendwie echt aus.
Ja,
sieht doch irgendwie echt aus. Ja, also dann habe ich aber noch eine Info vielleicht. Es gibt für alle, die jetzt gesagt haben, boah, da brauche ich jetzt aber erstmal einen Schluck drauf. gibt es jetzt im Hood Club ein neues Gewinnspiel. Und zwar von der Wilden A. Da könnt ihr wieder ein paar Weinpakete gewinnen. Und ja, ihr wisst es, da drin ist natürlich auch der legendäre Hunting Room Wein. Lecker. Ist jetzt fast aus, also was heißt fast ausverkauft? Es gibt keinen mehr. Das sind jetzt die letzten Flaschen vom letzten Jahrgang. Wir wurden wieder komplett leer getrunken. 5000 Flaschen, zack, weg.
Wahnsinn. Aber ja. Es wird doch in Zukunft wieder einen neuen Jahrgang geben, oder?
Ja, klar. Wurde jetzt abgefüllt, aber so ein Wein, der muss ja dann noch erstmal so ein bisschen ruhen nochmal, ne, damit er sich so setzt und so. Und ja, den gibt's aber jetzt dann bald auch wieder im Shop der Wilden A, den guten alten Hunting Room Wein.
Ist nur die Frage, wer abgefüllt wurde, der Wein oder?
Also ich habe dieses Jahr nicht die meisten Flaschen davon getrunken. Letztes Jahr auch nicht.
Ja, herrlich.
Letztes Jahr auch nicht. Ja, aber ich brauche echt dringend Nachschub. Ich habe nichts mehr. Ich sitze ja total auf dem Trockenen. Ich muss jetzt mir so gleich so ein Bitburger Pilz in der Sonne gönnen.
Das ist auch schön. Da bin ich ja raus. Ja,
also, ist das nichts für dich? Nee,
Bitburger, also wirklich, war aller Liebe nicht. Das kriege ich nicht runter.
Doch, ich finde das herrlich. Gleich kommt mein Freund Jens Peter. Wir müssen hier noch, ich habe so einen neuen, was heißt Terrassenzaun? Ich habe da so Bretter. Ja, was soll man sagen? Ich habe einen Zaun irgendwie zumindest. Und den lackieren wir gleich zusammen schön. Und dabei so ein paar Bierchen, ein bisschen Musik in der Sonne. An so einem herrlichen Eifeltag. Ja. Gibt Schlimmeres, oder?
Ja, ich muss sagen, wenn es ein Felddienst wäre, dann wäre es gut, ja.
Wurdest du da bei der Jagd und Hund geinfluenzt in deinen jungen Jahren zu Felddienst?
Ja, würde ich gar nicht sagen. Ich finde Felddienst einfach viel leckerer. Das ist mir nicht so herb wie das Bitburger. Mhm. Und man muss natürlich sagen, ich jage gerne im Arnsberger Wald. Da ist Felddienst natürlich, das trinkt man einfach dann, ne?
Bei der Jagd.
Genau, während der Jagd, davor, danach, währenddessen, in rauen Mengen, klar.
Sonst geht das ja nicht. Wie soll man denn sonst jagen? Weißt du, was aber bald auch ansteht? Also zum Thema Rehwild?
Ja, ich bin ganz Ohr.
Ist ja jetzt auch nicht mehr lange, bis wieder das Thema Kidsrettung anfängt, ne?
Ja.
Und da haben wir ja jetzt einen neuen Publisher an Bord bei Hunt on Demand, der da, würde ich sagen, führend ist. Mindestens in Deutschland, was dieses Thema angeht. Was Technik und Erfahrung betrifft. Und das ist Copter Pro.
Ja, niemand Geringeres als unser guter Alex.
Ja, also das ist ja wirklich so der Drohnen-Goat.
Ja, und ich muss auch sagen, ich begrüße das sehr, dass er jetzt bei uns bei Hunt on Demand ist. Denn man sieht an seinen neuen Filmen, es ist ein echter Mehrwert und hat echt ein paar sehr schöne Jagdfilme schon gebracht. Also finde ich richtig gut.
Und ich muss sagen, ich fand das echt faszinierend. Das ist ja in einem Film von dir und ich glaube in einem Film von Hermann taucht es auch vor, bei dieser Jagd, die sie im Revier vom Alex gemacht haben, wo sie mit der Drohne dann erstmal geflogen sind, um zu schauen, ja, wo sind denn die Sauen, wo macht es denn jetzt Sinn zu treiben? Und wo sie da gesehen haben, oh, da liegen irgendwie zwei Bachen mit so richtig kleinen Frischlingen, mit so Fröschen und da treiben wir jetzt eben extra nicht. Und das, finde ich, ist wirklich ein beispielloses Beispiel. Toll, super. Aber für einen guten Einsatz von Drohnen bei der Jagd, ne?
Ja, klar. Also ich kann auch absolut nachvollziehen, dass das Thema umstritten ist und dass auch nicht jeder so jagen möchte. Und auch ich selbst bin jetzt nicht jemand, der irgendwie mit einer Drohne vorher übers Revier fliegt, bevor er auf den Ansitz geht. Weil irgendwo braucht die Jagd auch noch ein Stück weit Überraschung und Romantik. Und auch das Wild, es ist dadurch ja nicht chancenlos, aber ist jetzt nicht meine Art zu jagen. Ich kann auch verstehen, dass viele so nicht jagen werden. Aber es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele für den Einsatz von Drohnen bei der Jagd. Das Paradebeispiel, du hast es gerade angesprochen, ist die Kidsrettung. Nicht mehr wegzudenken. Es gibt auch durchaus Einsatzgebiete bei der Jagd, wo es sinnvoll ist, an Straßen, hast du gerade erwähnt zum Beispiel. Und ich kenne auch Nachsuchenführer, die es begrüßen, wenn eine unterstützende Drohne Aufklärungsarbeit während der Nachsuche leistet. Und auch das muss natürlich geübt sein, sage ich mal, oder gekonnt sein. Das geht nicht darum, wie das Wildschwein damit zu hetzen oder so, sondern aus Respekt vom Abstand aufzuklären, damit der Nachsuchenführer auch sich und seinen Hund schützen kann.
Ja, man muss wissen, wie. Ne? Darum geht's. Und ich war ja vor kurzem im Podcast von Bock auf Jagd. Da haben wir über das Thema, ja, wie wird die Jagd in Zukunft aussehen, gesprochen. Und da ging es besonders um das Thema Nachtzieltechnik. Und wer mich kennt, weiß, dass ich da eine ganz klare Meinung habe. Und zwar, dass Nachtzieltechnik ausnahmslos angewendet werden sollte auf Sauen im Feld und ansonsten nirgendwo.
Raubwild? Und
da wäre es mir noch egal. Ich glaube, also wenn du im Niederwildrevier meinst, du musst da nachts ja irgendwie nochmal irgendwie Marderhund, Waschbär, Fuchs oder irgendwas, was einen Schnabel hat. Nee, Spaß. Irgendwie, ja, meinetwegen, aber im Hochwildrevier, nein, auf gar keinen Fall. Das macht mehr Schaden, als das bringt. Und dann, da kam dann auch immer die Diskussion, ja, aber wenn man dann auf dem Hochsitz ist und das Licht schwindet und man könnte noch schießen, aber wäre sicherer, wenn man jetzt die Nachtzieltechnik hätte, weil es schon ein bisschen dämmerig ist und da soll man noch. Ich sage, nein, ja. Ist dann eben Jagd, dann schießt du eben nicht mehr. Ja. Und dann kam das Argument, ja, aber dann gibt es ja Leute, die schießen ja dann trotz des schlechten Lichtes und machen dann einen schlechten Schuss. Ja, dann sind das aber schlechte Jäger.
Ja, ja.
Und also man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich finde, es gehört einfach komplett verboten, außer eben bei der bei der Bekämpfung von Schäden im Feld und alles andere ist einfach nicht gut.
Und ich gehe auch so weit, dass ich sage, dass die Nachtzieltechnik oder generell die Nachtjagd im Wald nichts verloren hat. Also nee. wer im Wald oder auch beispielsweise im Hochwildrevier nachts Sauen jagt, ist absolut nicht das, was einer für mich nachhaltigen, weitgerechten Jagd entspricht.
Nee, absolut nicht. Also das ist ja auch komplett schwachsinnig.
Mein Gott, haben wir uns heute schon wieder gestritten, Tim?
Eieiei, jetzt haben wir uns aber richtig eine reingehauen. Rufen nächste Woche Einzelkampf, wenn du hier bist.
Jetzt bin ich gespannt, ob wir uns beim Thema Top 3 des Monats, die Top 3 Filme des Monats, ob wir uns da auch streiten.
Ich glaube nicht.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ja, Rufen, willst du anfangen mit deinem Top 3 Film?
Ja, ich will mal anfangen. Ich habe auch in Australien habe ich Jagdfilme geguckt. Mein Top 3 ist der Film von Marius. Das ist die Taubenjagd oder der Taubentag Volume 3.
Wir sind heute bei mir zu Hause im Revier auf Taubenjagd. Tatsächlich sind die Bäume hier leider so hoch, dass ich mit der Stange es nicht schaffe, Locktauben hochzubringen. Also stellen wir uns hier unten einfach in ein kleines Loch, dass ich ein bisschen Schussfeld nach oben habe. Und dann gucken wir einfach mal, was heute passiert.
Ja, wie der Titel schon sagt, die Taubenjagd bei Marius geht filmerisch in die dritte Runde, ist ein bestbewertetster Jagdfilm. Er ist einfach zu einer Bank geworden für Jagdfilme in den letzten ein, zwei Jahren. Und ja, deswegen denke ich, wird er auch nächstes Jahr wieder in Top 3 sein, wenn das vielleicht in die vierte Runde geht.
Dann machen wir vielleicht die Top 4 auf. Aber nee, das ist einfach ein schönes Format, weil das so eine ganz ruhige, entspannte, schöne Jagd mit Hund ist. Und er erklärt ja hier und da auch immer noch was dazu, dass er ein brillanter Flintenschütze ist, brauchen wir nicht hinzufügen. Das kann man sich so richtig entspannt angucken. Ne?
Auch kurzweilig, ne? Ist ja ungefähr 5 Stunden lang das Video. Es braucht nicht immer den langen Blockbuster, sondern auch mal sowas Kurzweiliges für zwischendurch.
Und ich finde es auch immer schön, so zwischendrin fliegt ja dann auch immer irgendwie was anderes da durch die Gegend und nimmt da dann auch mit. Finde ich dann auch immer schön. Ja, waren wir eigentlich nicht drauf aus, aber wenn es hier gerade so rumfliegt, was soll's.
Ja.
Ist herrlich. Nee, also mein Platz 2 ist entstanden durch eine wirklich unfassbar interessante Szene in diesem Film. Und zwar wird in diesem Film im Mai gejagt. Der Schütze, beziehungsweise der Publisher, ich verrate gleich, wer es ist, sitzt da auf einem Hochsitz. Dann steht da irgendwie schon so ein Reh, auf was sich eigentlich konzentriert wird. Und dann hört man irgendwie es aber so rascheln und dann kommen Sauen.
Wenn es ein Keiler ist, schieße ich. Da kommt noch einer. Da oben links. Ja, eigentlich wollte ich das schon mal Reh oder das Knopfböckchen erlegen. Und dann habe ich nochmal alles abgecheckt mit der Wärmebildkamera und sah dann 2 Wärmesignaturen in der Wärmebildkamera.
Dieser Spagat, man merkt das richtig, man kennt auch selber diese Situation, also ich kenne sie zumindest, dass man da sitzt und man hat eigentlich gerade 3 Stück Wild vor sich, die man erlegen könnte. Und dann geht's los, okay. Welches? So. Und in dem Fall ist so, alle 3 hätten gepasst. So. Und wie entscheidet man sich jetzt dann? Und dann geht's irgendwie los, dass die Stücke, insbesondere die Sauen, also er fokussiert sich dann auf die Sauen, die bewegen sich dann so kritisch immer irgendwie, dass es nie so wirklich bei der einen und bei der anderen passt. Und wenn er dann auf der einen drauf ist, steht die andere breit. Dann wechselt das immer wieder so ein bisschen hin und her. Letztendlich, müsst das wirklich selber mal gucken. Man ist da die ganze Zeit so, oh, jetzt könnte man gleich schießen und dann geht's doch wieder nicht. Also es ist immer so ein Hin und Her und das geht über ein paar Minuten. Und letztendlich findet unser Publisher Hunting Thomas, von dem ist dieser Film nämlich, aber genau den richtigen Moment.
Ja, es ist die berüchtigte Qual der Wahl, ne? Und man kennt es, glaube ich, vor allem dann, wenn man eine Rotte Sauen vorhat und versucht, einen Frischling zu erlegen. Die sind ja dann sehr quirlig, ne? Und links, rechts, hin und her. Und wenn man dann anfängt, sich zu oft umzuentscheiden, ne? Wenn man denkt, ah, der da rechts steht gerade gut, dann schwenkt man um, ah, nee, jetzt nicht mehr. Und dann geht's wieder nach links, rechts. Und dann hat man sich auch ganz schnell verzockt. Und da ist es, glaube ich, manchmal auch besser, sich klar zu werden, okay, dieses Stück Wild möchte ich haben und ich warte jetzt auf die gute Gelegenheit, bis es eben passt.
Ja, also das wäre auch mein Tipp, dass man wirklich sich ein Stück raussucht und dann drauf bleibt. Weil wenn man da anfängt, dann von einem Stück dann wieder 3 Meter rechts auf das andere und wieder zurück und wieder zurück. Dabei steigt natürlich insbesondere bei der Jagd auf Sauen die Chance, dass man auch selber ein Geräusch macht und dann alle weg sind. Ne? Also Ruhe bewahren ist wirklich das Wichtigste. In den meisten Fällen ergibt sich noch eine Gelegenheit. Aber ja, da hat Thomas ist auf jeden Fall richtig gut gemacht, muss ich sagen. Und neben dem Wildschwein wird auch noch anderes Wild in diesem Film erlegt. Allgemein einfach super schöne Aufnahmen aus der Eifel.
Ja, und passend zur Jahreszeit haben wir auch noch eine Top 1, nämlich den Saisonstart der Reimanns auf Böcke und Sauen im Frühjahr.
Wenn Ende Februar die großen Jagdmessen gesungen sind, beginnt für uns Hunter Brothers das Spekulieren, welche Böcke wir denn bald jagen werden.
Ja, und typisch, wie man es für die Reimanns kennt, wird in diesem Film reichlich Strecke gemacht. Und ich finde auch, dass die Filme von Paul und Gerold immer informativer werden. So ist es nicht nur einfach stumpfe Jagd, sondern man lernt auch ein bisschen was dazu. Man muss auch ab und zu ein bisschen schmunzeln, weil es auch wirklich kuriose Situationen sind. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ja, wo Gerold zusammen mit Erik da in diesen Wald reinpirscht und da einen ganz bestimmten Bock jagen wollte.
Ich glaube, da ist was, Gerold.
Fuck, der springt ein Reh ab.
Du hast es eben schon gesagt, die Filme werden informativer. Das liegt, glaube ich, an dem wirklich interessanten Voice-Over, was Gerold auch immer macht, mit immer noch so ein paar Zusatzinformationen. Der macht das super charmant. In dem Film gibt es zum Beispiel auch eine Szene, wo ein Bock erlegt wird, wo die Technik gestreikt hat und einfach kein Ton drauf war. Ne? Ich weiß genau, was wir beide gemacht hätten. Wir hätten dann irgendwie versucht, das zu synchronisieren und irgendwie so hinzukriegen, dass man es nicht merkt, dass es so ist oder mit Musik unterlegt. Was macht Gerold? Gerold sagt einfach, ja Leute, und in dieser Situation hat die Kamera gestreikt, deswegen gibt es hier keinen Ton. Ist einfach so diese herrliche Hunter-Brother-Art irgendwie, wie sie das machen. Aber die Situation, nach der du mich gerade gefragt hast, oder die du gerade beschrieben hast, das ist wirklich unglaublich. Also Gerold geht mit Erik so an der Waldkante entlang und da ist ein bestätigter Bock, den die beiden suchen und so ein stärkerer alter Bock. Und dann gehen sie da los und sind gerade so losgegangen und sehen dann so blöckend so ein Stück Rehwild wegziehen. Und Gerold guckt einmal so komisch in die Kamera, so nach dem Motto so, jetzt mache ich was Blödes. Und fängt dann auch an, da so rumzublöcken. Geht das wie wild, ne? Und dann gucken die beiden sich wirklich komplett verdutzt an, weil es auf einmal anfängt so richtig zu rascheln im Unterholz und dann kommt dieser Bock auf die beiden zugesprungen, wie in der höchsten Blattzeit. Also unglaublich.
Der kam hier auf 20 Meter an uns ran.
Leute, das ist komplett surreal, was gerade passiert ist. Und plötzlich hört man was abspringen und was schrecken und ich habe einfach geantwortet. Und auf einmal hören wir nur, wie was angesprungen kommt und dann kommt der dicke Bock mit Besuch auf uns zugesprungen.
Ich weiß, dass das geht, also insbesondere so im April und Mai, wenn so diese Territorialkämpfe von den Rehböcken noch sind, dass die teilweise da auch sehr aggressiv einfach sind auf Eindringlinge und das haben die ja eben imitiert damit. Aber dass ein Bock dann so angesprintet kommt, das habe ich noch nicht gesehen. Also unfassbare Szene. Wobei wir damit die Leute jetzt nicht motivieren wollen, dazu im April auf die Jagd zu gehen und vom Hochsitz rumzuschrecken wie ein Irrer. Also das ist jetzt nicht Sinn der Sache, aber es gibt Ausnahmesituationen, wo das legitim ist und auch dann zum Jagderfolg führen kann.
Ne? Genau, da kann man sich zunutze machen.
Ja. Ja, aber toller Film. Da gibt es ja auch Gäste in diesem Film. Ein Jungjäger wird auf seinen ersten Bock geführt und ja, ist das wirklich einfach alles astrein. Da passt wirklich alles in diesem Film.
Da haben wir doch wirklich eine ganze Reihe Filme und ich weiß nicht, was ist dein nächster Film jetzt im April?
Den werde ich noch drehen müssen, ne? Also ich habe ja jetzt nochmal hochgeladen aus dem letzten Jahr. Da fehlten ja noch Teile der Filmreihe von Blattzeit in Masuren. Sind insgesamt 5 Teile geworden. Allophant on Demand jetzt online. Da passiert auch einiges in puncto Rehwild. Und ansonsten werde ich jetzt anfangen müssen zu drehen, ne? Unser nächstes Projekt ist ja in Brandenburg wieder bei Lukas Hutwi. Da wird es natürlich wieder einen großen Film von geben. Da glaube ich auch, dass wir wieder eine sehr gute Zeit haben werden. Ja, ansonsten geht's bei mir dann im Mai los, ne? In Schweden wahrscheinlich rum. Oh. Ja, in so einem relativ bekannten Bockrevier. Und da wollen wir auch angeln gehen. Da gibt's irgendwie so einen total tollen Fluss mit irgendwie den tollsten Bach und Regenbogen, weiß ich was, Forellen in Schweden. Und da Jens und ich wollen dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr unserer Angelleidenschaft widmen, haben wir uns vorgenommen.
Ja, sehr schön. Ich habe aktuell noch die Qual der Wahl. Ich habe noch so viel Material. Ich weiß gerade gar nicht, was als nächstes schneiden soll.
Ich habe alles verschnitten, wirklich. Also von mir könnt ihr nichts mehr erwarten erstmal. Ja, aber ansonsten ist auch noch ein bisschen was passiert auf Hunt on Demand. Und zwar haben wir gleich 3 neue Partner. Und Abonnenten wissen, was das für sie bedeutet, nämlich in erster Linie auch große Gewinnspiele. Und bei den Partnern kann man sich dann wirklich drüber freuen. Und zwar sind es Leica Optiken. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Da weiß jeder, wofür diese Firma steht. Das ist ja wirklich das absolute Premium-Segment, was Optiken angeht. Und dazu kommen dann noch zwei weitere Premium-Partner, nämlich Herkiller. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Die sind nicht nur Hand-on-Demand-Partner jetzt, sondern auch seit geraumer Zeit Partner von Hunting Room. Und da kann ich wirklich nur sagen, also die Klamotten haben natürlich ihren Preis, keine Frage, aber der ist es auch wert. Also ich habe wirklich noch nie Jagdklamotten gehabt, die so funktional waren, gleichzeitig auch noch so schick waren und eben diese Qualität haben. Also es ist wirklich unfassbar, was die im Angebot haben.
Premium-Partner eben.
Ja, einfach mega, mega Premium-Partner. Besonders im Winter habe ich das echt gemerkt, bei extrem kalten Temperaturen habe ich relativ leichte Sachen von Herkiller angehabt und die waren wirklich trotzdem warm. Also ich habe noch nicht mal quasi diese richtig warme Wintersachen rausholen müssen, sondern die leichten Wintersachen haben schon gereicht, bei -4, -5 Grad klarzukommen. Das war echt super. Wem Herkiller ein bisschen zu teuer ist vielleicht, da haben wir auch noch einen Partner und das ist Seeland. Die Firmen gehören ja sozusagen zusammen und Seeland ist aber ebenfalls qualitativ absolut top. Ist einfach eben ein bisschen günstiger als Herkiller. Wir von Hand on Demand sind auf jeden Fall wirklich froh, dass wir diese drei Premium-Marken jetzt auch als Partner bei uns haben. Und wie gesagt, da könnt ihr euch dieses Jahr auf richtig, richtig große Gewinnspiele freuen.
Fett, richtig fett auf jeden Fall. Ich glaube, was wir rausgehauen haben an Gewinn in den letzten Wochen und Monaten, das ist schon ein guter Mehrwert für den HOD-Abonnenten.
Da gibt's schon was, ne? Auch beim Hood Day. Da hat ja auch einiges seinen Besitzer gewechselt, sozusagen. Nee, es ist schon schön. Aber das soll ja auch so sein. Ich meine, die Partner unterstützen uns natürlich finanziell, das ist ja ganz klar. Aber wir haben ja von Anfang an bei Hand on Demand gesagt, wir wollen eben auch, dass nicht nur wir einen Vorteil durch diese Partnerschaften haben, sondern eben auch unsere Abonnenten. Und von daher, glaube ich, ist das ein super Mix, wo jeder was davon hat. Die Partner haben natürlich auch was davon, kriegen Bekanntheit, Reichweite, können Produkte vorstellen und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach ein guter Mix.
Ja, frag mal den Gewinner des Drückjagdplatzes bei der Reimannjagd.
Ja.
ob der das so bereut, Abonnent zu sein.
Ich fand's auch richtig schlimm, ne? Also so ein Drückjagd bei den Reimanns. Wer will da schon hin?
Nächstes Mal zeigen wir ihn auch im Film, wenn er etwas erlegt hat. Machen wir ein kleines Quickie-Interview.
Oder sie. Ja, Rufen, was steht denn bei dir jetzt noch an? Wetter ist top.
Boah, da muss ich sagen, da erwischt du mich gerade auf dem kalten Fuß.
Das Rost an der Flinte, der Pulversack ist leer.
Das könnte wieder in die Top 3 der witzigsten Jagdsprüche gehen. Eigentlich passiert ja sowas nur am erlegten Stück in der Filmmoderation. Aber
ist dir wieder das Herz von der Seele gefallen?
Ja. Also auf dem kalten Fuß hast du mich erwischt. Eigentlich wollte ich in einer Woche oder in 10 Tagen nach Afrika fliegen. Und das erste Mal richtig jagen.
Eigentlich?
Eigentlich, ja. Aber das fällt flach.
Echt jetzt?
Ja, aber aus Gründen, das wird erstmal verschoben, ja.
Eieiei. Ja, schade. Ach man, das finde ich jetzt traurig. Na gut, egal. Muss man nochmal erzählen, was da so passiert ist. Vielleicht Gossip.
Ja, also auch generell so viel Gossip passiert die letzte Zeit. Aber auch Dinge, die jetzt nicht jetzt so für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sage ich mal, ist echt doch wild. Also es war ruhig, während ich in Australien war und dann plötzlich kommst du wieder und alles eskaliert.
Ja komm, aber dann machen wir nächstes Mal, wir arbeiten das mal auf, den ganzen Gossip. Machen wir nächstes Mal ein bisschen mehr Gossip nochmal. Ja. So, ansonsten also Appell von mir, Freunde, lasst die Bastböcke in Ruhe. Übertreibt es nicht, bitte. Es sind auch Lebewesen. So, wir können nicht, also diese Diskriminierung von Bastböcken finde ich nicht gut.
Also, aber ganz im Ernst, egal wer wie und wann zu Jagd geht, der soll das mit Verstand und Herz machen. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende.
Und ich weiß jetzt schon, obwohl ich Rufen eben auf dem kalten Fuß erwischt habe, was er heute Abend macht. Er geht raus, schießt einen Bastbock und schickt mir ein Bild.
Nein. Ich muss übrigens sagen, ich glaube, das war letztes Jahr. Da habe ich ja auch Anfang April gejagt. Und letztes Jahr, Anfang April, waren, ich würde sagen, 80% der Jährlinge meinem Revier schon verfickt.
Mhm. Ja, aber dieses Jahr null.
Ja, ja, dieses Jahr, wie gesagt, ich habe auch schon einen zweijährigen Bock gesehen, der noch im Bast war, auf der Wildkamera. Also dieses Jahr ist wieder alles anders.
Ich habe hier gegenüber von meinem Häuschen in der Eifel, gucke ich hier auf so einen riesengroßen Hang drauf. Und da beobachte ich jetzt seit circa einer Woche, da ist eine Ricke mit 3 Jährlingsböcken. Ein so ein Sechser, ein Gabler und ein Spießer. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ob das möglich sein kann, dass das 3 Bockkitze von der Ricke sind.
Ja, 100%. Ich habe bei mir im Revier, vorletztes Jahr hatte ich eine Ricke mit 3 Kitzen, letztes Jahr auch. Und ich glaube aber, dass die Drückjagd nicht überstanden hatten. Ja, also es kommt vor, wenn die Bedingungen gut sind. Und bei mir im Revier ist halt nicht so eine krasse Wilddichte, weil wir eben auch beherzt das Rehwild jagen. Aber das siehst du. Das Schmari vom 1. April hatte 16 Kilogramm. Die Kids auf der Drückjagd hatten alle um die 15 Kilogramm. Es gab Ricken mit 22 und 24 Kilogramm. Und ich muss sagen, an mir macht das Freude, wenn ich keine Krepelstücke mehr schieße im Revier.
Das ist ein gutes Zeichen in jedem Fall. In jedem Fall. Ja gut, Rufen, dann würde ich sagen, wie immer, bevor wir anfangen, noch zu viel Blödsinn zu erzählen, schließen wir diesen April-April-Podcast. Und nein, es war kein Scherz. Und von daher, ja, jagt vernünftig, macht keinen Blödsinn und allzeit Weidmannsheil.
Weidmannsheil.
Nur die wahren Kenner wissen um seinen Wert. Jahr für Jahr fiebern unzählige Jäger dem 1. April entgegen. Nur um ihn zu erlegen und Bewunderung zu ernten. So beginnt es aufs Neue. Das Abenteuer Bastbock. Nur am 1. April.
Mehr zum Thema Jagd und über 800 Jagdfilme findest du nur auf Hunt on Demand, Deutschlands größter Jagdvideo-Streaming-Plattform.